Wir befinden uns ja immer noch in dieser Predigtreihe, wo es darum geht, wie können wir Gottes Geist Raum geben. Vor 3 Wochen ist jetzt leider ein bisschen längerer Abstand gewesen durch den Taufgottesdienst, durch die Gemeindefreizeit, aber vor 3 Wochen, da ging es darum, dass wir ungute Kritik erkennen und mit Gottes Hilfe da besser werden können, damit Gottes Geist mehr Raum bekommen kann. Und heute geht es darum, ich habe die Predigt so überschrieben, dem Geist Gottes Raum geben durch eine liebevolle Haltung, durch eine liebevolle Einstellung. Das ist so genau das Gegenstück dazu, durch eine ungute kritische Haltung, ungute Kritik kann man Gottes Geist blockieren und ihn im Grunde aus unserem Leben verdrängen oder eben dann durch eine liebevolle Haltung, ja, soll es dann eben anders sein. Nochmal kurz so 2 Aspekte aus der Predigt vor 3 Wochen. Unberechtigte Kritik, so Kritik, die nicht zu Recht geäußert wird, die passiert schneller, als man glaubt. Und berechtigte Kritik, die man vielleicht äußert, auch da kann man sich selber überheben über den anderen und meinen, man wäre was Besseres, weil man ja jetzt zu Recht auf etwas hinweist, was der andere falsch gemacht hat. Wir hatten in dem Predigt-Nachgespräch auch über die Predigt von vor 3 Wochen gesprochen und da war so eine Frage, die da aufgetaucht ist, im Glauben-Wachsen-Treffen am Mittwochabend, soll man dann am besten nichts mehr sagen, ja? Weil man kann es ja dann im Grunde nur falsch machen, man kann sich selber überheben oder unberechtigt Kritik äußern. Und wir kamen dann an dem Abend auch zur gemeinsamen Erkenntnis, es ist eigentlich genauso verkehrt, genauso schlecht, dann nichts mehr zu sagen, wie auf eine ungute Weise Kritik zu üben, weil wir einfach alle Rückmeldungen brauchen. Ohne Rückmeldung ist in der Regel es mit der Korrektur schwierig. Wenn mir jemand anders nicht spiegelt, was ich falsch mache, dann werde ich es wahrscheinlich nicht erkennen. Und wir alle brauchen Korrektur, immer wieder. Was ist aber jetzt für hilfreiche Kritik und Korrektur nötig? Und ich denke, das hat sich schon aufgedrängt, die Antwort auf diese Frage durch die Textlesung, die wir vorhin gehört haben. Aus dem Hohenlied der Liebe aus 1. Korinther 13, die Verse 1 bis 8a. Es geht um die Liebe. Die Liebe ist ganz wichtig, damit wir hilfreich jemanden kritisieren können und ihm dadurch Korrektur geben können. Paulus, jetzt bin ich hier verrutscht. Paulus im 1. Korintherbrief in dem Kapitel 13, in dem Hohenlied der Liebe, beschreibt da, wie alles entscheidend die Liebe für unser Leben ist, für unser ganzes Sein ist in dieser Welt und in Gott. Und da ist es so in Korinth gewesen, das ist vielleicht gut, um das besser verstehen zu können. Das war eine Gemeinde, da wurde anscheinend viel an Geistesgaben erlebt und auch mit Kraft und Power. Aber da hat anscheinend etwas Wichtiges gefehlt und deswegen schreibt Paulus dieses 13. Kapitel an die Gemeinde in Korinth. Da hat nämlich die Liebe gefehlt. Die dachten in der Gemeinde, sie sind gut mit Gott verbunden, weil sie eben so viel Geistesgaben erlebt haben. Aber wir sehen dann in den Versen 1 bis 3 unseres Textes, was Paulus da alles aufzählt, wie Paulus darüber denkt. Vers 1, da geht es um das Beten in Zungen. Beten in Zungen meint eine göttliche Sprache, die wir Menschen mit unseren Sprachkenntnissen nicht verstehen können. Eine Sprache, die aber vom Geist Gottes erfüllt ist. Und Paulus sagt hier, dass dieses Sprachengebet, das Zungengebet, wenn wir Menschen es sprechen, fühlen wir uns vielleicht dadurch schon Gott richtig nah. Und anscheinend sagt Paulus dann, es gibt sogar noch eine höhere Art des Zungengebets, nämlich dass der Engel, was wir im Grunde gar nicht beten können als Menschen, aber selbst wenn wir das beten könnten, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, selbst wenn das möglich wäre, ohne Liebe fehlt was ganz Entscheidendes, nämlich das Entscheidende. Und ich finde es so interessant, ich habe das jetzt auch erst in der Vorbereitung begriffen. Ich kenne den Text ja schon seit Jahren, aber das Schöne ist, wenn man mal so richtig dran arbeiten kann, dann plötzlich begreift man gewisse Dinge. Dieses tönende Erz oder die klingende Schelle, ich glaube, Paulus meint es so, das ist ein Instrument, das ist so eine Schale, Klangschale oder irgendwie sowas und man haut da drauf und dann klingt es. Und das Erz ist halt noch der unbearbeitete Zustand, wenn man jetzt auf einen Brocken Erz haut, ja, das ist nicht so ansehnlich. Und die edlere Variante ist dann diese klingende Schelle. Man haut da drauf und es gibt einen Klang. Und dieser Klang kommt aber nicht aus dem Instrument selber raus oder aus dem Gegenstand selber raus, sondern der Impuls, der kommt von außen, durch den der da drauf haut. Und dadurch kommt es zum Klingen. Und wer jetzt so in Zungen betet, der ist Kanal für Gott, für den Geist Gottes. Insofern ist es der Heilige Geist, der da wirksam ist. Aber die Frage ist, wie sieht es mit der inneren Beteiligung aus? Ist man jetzt nur wirklich so ein Gong, der da quasi von außen angestoßen wird? Oder ist man tatsächlich durch die Liebe innerlich selbst beteiligt an dem, was Gott reinfließen lässt? Also ohne Liebe bringt alles Zungenbeten nichts. Da fehlt das Entscheidende für uns selber. Weiter in Vers 2. Da ist nochmal von zwei Geistesgaben ist da die Rede. Und Geistesgaben sind Geschenke, die der Geist Gottes an diejenigen macht, die an Jesus glauben und mit ihm leben. Da ist die Rede von der Gabe der prophetischen Rede, der Prophetie, durch die Gott Geheimnisse offenbart, die wir von uns aus nicht erkennen können. Wo es wirklich, ja, Gott braucht, der den Vorhang wegzieht, damit wir erkennen, was wichtig ist. Und jetzt sagt Paulus wieder, selbst wenn man alle Geheimnisse durch die Gabe der Prophetie erkennen könnte und alle Erkenntnis hätte, die man überhaupt nur erkennen kann, dann, und es wäre ohne Liebe, sagt er, bin ich nix. Ich habe zwar diese Erkenntnis, weil Gott sie mir schenkt und ich hätte das alles. Aber für mich selber, für mein eigenes Ich, für meine Identität, für meine Persönlichkeit, ich gehe leer aus, wenn ich die Liebe nicht habe. Dann fehlt mir das ganz Entscheidende. Und das Nächste, was er da erwähnt, ist auch ein Glauben, der Berge versetzt. Also wenn ich tatsächlich so nah an Gott dran bin, dass ich diesen Glauben hätte, dass ein Berg sich bewegen würde durch meinen Glauben. Aber ich hätte die Liebe nicht, dann wäre ich nichts. Ohne lebendige Liebe in uns ist alles, was Gott uns schenkt und was uns zuteil wird, aber es ist letztlich wertlos für uns selber, weil es nicht in unserem Inneren ankommt und bestimmend wird. Jetzt hat Paulus in Vers 2 über die Kraftwirkung Gottes gesprochen und in Vers 3 spricht Paulus darüber, was wir selber tun können. Zum Beispiel uns aufopfern, indem wir allen Besitz an die Armen abgeben oder sogar unser eigenes Leben dran geben, falls wir zum Beispiel irgendwie umgebracht werden um des Glaubens willen. Aber auch da fällt Paulus dieses harte Urteil: ohne Liebe nützt mir all das nichts. Ich gehe am Ende leer aus, wenn ich keine Liebe in mir trage. Soweit mal zu dem Text, dass ihr ihn einordnen könnt. Es geht jetzt um die berechtigte und notwendige Kritik. Das ist ja in der Predigtreihe das Thema. Und jetzt möchte ich das anwenden auf die Kritik, die berechtigt und notwendig ist. Wenn wir andere korrigieren, ohne Liebe in uns zu tragen, dann bringt es mir selber nichts, was ich dem anderen dann weitergebe. Vielleicht nimmt der andere es an, dann gibt es nur einen Verlierer, das bin nämlich ich selber, weil es mir nichts gebracht hat. weil ich keine Liebe hatte. Oder es gibt zwei Verlierer. Der andere konnte nicht annehmen, weil er gespürt hat, dass ich keine Liebe in mir habe. Es hilft ihm nicht weiter und mir selber bringt es auch nichts, was ich ihm jetzt dann weitergegeben habe. Was ich jetzt sage, ist mir sehr wichtig für alles, was noch folgen wird in der Predigt. Die Liebe, die in uns lebendig und wirksam sein soll, die können wir nicht aus uns selber heraus hervorbringen. Wenn ihr das, was jetzt alles kommt, unter dem hört, das muss ich alles tun, damit Gott mit mir zufrieden ist, damit alles richtig ist, ihr werdet damit scheitern. Das wird nicht gelingen. Diese Liebe, von der Paulus da redet in dem Text, das ist die Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes, die können wir nur empfangen. Und indem wir sie empfangen und in uns reinlassen, kann sie unser Leben verändern. Und das wird uns in die Lage versetzen, das zu tun, was Gott von uns möchte. Also wenn du jetzt bei den weiteren Ausführungen so das Gefühl der Überforderung hast, dann nimm dieses Gefühl der Überforderung als Hinweis darauf, dass dir vielleicht noch ein ganzes Stück von der wahren Liebe Gottes in deinem Leben fehlt. Und wenn es so ist, dass du feststellst, da fehlt noch eine ganz gehörige Portion von der Liebe Gottes in meinem Leben, dann ist es überhaupt nicht schlimm, denn Gott ist mit seiner Liebe ja für dich da. Und wichtig ist nur für uns, dass wir uns für Gott und seine Liebe immer mehr öffnen. Ab Vers 4 in dem Text erwähnt Paulus dann die Kennzeichen dieser Liebe Gottes, der göttlichen Liebe, der wahren Liebe. Und man könnte jetzt so diesen ganzen Abschnitt mal vielleicht so zusammenfassen: wahre Liebe ist gekennzeichnet davon, dass der andere mir wichtiger ist, als ich mir selber wichtig bin. Und ihr ahnt vielleicht schon, dass genau da das Problem liegt. Und deswegen geht es nur, wenn der eigene Liebestank auch gefüllt ist. Ich kann nicht den anderen wichtiger nehmen als mich selber, wenn ich nicht auch einen gefüllten Liebestank habe. Diese Liebe Gottes, die ist ganz anders als die Liebe, die in dieser Welt ist. In unserer Gesellschaft, wenn die Leute sagen, ich liebe dich, meinen sie meistens nicht das, was Paulus da meint, sondern sie meinen, ich liebe dich, denn du gibst mir ein gutes Gefühl. Mir geht's gut mit dir und deswegen kann ich dich lieben. Und man sieht ja dann schnell, wenn man ein Problem mit dem anderen hat, dass dann diese Liebe auch ganz schnell wieder weg ist. Es ist oft eine romantische Liebe, man ist verliebt, es tut einem gut mit dem anderen zusammen sein, man schmückt sich mit dem anderen und freut sich an dem anderen. Aber wenn der andere dann plötzlich nicht mehr der Tolle ist, nicht mehr der ist, der mir alle Wünsche aus den Augen ablesen kann, dann kommt es ja oft zu Problemen. Im Grunde ist die Liebe, die in dieser Welt ist, was wir für Liebe halten, eigentlich eine Selbstliebe. Wenn ich verliebt bin, geht es mir um mich selber und mein gutes Gefühl, das der andere bei mir auslöst. Und wenn das weg ist, ja, dann ist auch die Liebe weg. So wird in der Welt gesprochen. Bei Gott ist es ganz anders. Das sehen wir mit Jesus am Kreuz. Er hat geliebt bis zum Schluss, obwohl wir als Menschheit ihm das Schlimmste angetan haben, was wir antun konnten, nämlich seinen Sohn zu töten. Die göttliche Liebe, die ist von sich selber und den eigenen Bedürfnissen frei. Die göttliche Liebe, die sagt, du bist mir wichtiger als ich mir selber. Die göttliche Liebe kann sich selber um des anderen Willen zurücknehmen. Sie kann sich verschenken und das Wohl des anderen im Blick haben. Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, was die Liebe Gottes betrifft, ist der Vers 6 ganz wichtig hier in dem Bibeltext. Zur wahren Liebe gehört nämlich auch untrennbar die Wahrheit dazu. Liebe hat kein Gefallen am Unrecht. Und mit Unrecht ist an dieser Stelle gemeint, alles, was schlecht ist. Fromm gesprochen, alles, was Sünde ist. Und das heißt, alles, was schadet, was irgendwie auf irgendeine Art und Weise Schaden anrichtet, bei uns selber oder bei anderen oder in dieser Welt, materiell, finanziell, seelisch, das könnt ihr alles da reindenken. Unrecht ist alles das, was nicht recht ist, was nicht richtig ist, was nicht gut ist. Daran hat die Liebe keinen Gefallen. Das kann sie nicht gut finden, weil die Liebe das Leben liebt und das Leben freisetzen möchte. Die Liebe hat aber Freude an der Wahrheit. Und Wahrheit, das kann man auch ganz, ganz groß sehen. Das ist auch nichts letztlich so richtig und falschmäßiges, so verkopftes, sondern da geschieht, was Gott will. Da vollzieht sich die Wahrheit. Das ist ganz wichtig, weil die Griechen, die denken immer so verkopft, und die Hebräer, für die war der Wahrheitsbegriff, das war ein Geschehen. Was Wahres, das muss auch Wirklichkeit werden. Das muss ich umsetzen. Wenn ich sage, ich liebe meine Frau, dann muss die das auch spüren, dann muss die das auch erleben. Dann reicht es nicht zu sagen, na, ich habe ja zu dir gesagt am Anfang, damit habe ich dir doch meine Liebe gesagt und das muss reichen, ja? Für dann die 30, 40 Jahre Ehequal, die man dann vielleicht miteinander hat, ja? Das ist nicht Liebe. Die Freude an der Wahrheit, das ist das, wo geschieht, wo Gott will. Da ereignet sich Wahrheit, da gewinnt sie Gestalt. Da passiert das Richtige, das Wahre, das, was Gott wichtig ist. Und wahre Liebe kann sich deshalb nicht raushalten, wo Unrecht geschieht, wo Schlimmes passiert, sondern sie mischt sich ein, aber auf eine Art und Weise, die halt hilfreich ist. So ist es von Gott gedacht. Jetzt wichtig für hilfreiches Einmischen in Dinge, die nicht gut sind. Und zwar die Unterscheidung, welche Dinge sind wichtig und welche Dinge sind unwichtig. In dem Buch, an dem ich mich ja für die Predigtreihe orientiere, das heißt Veränderung, da ist eine interessante These aufgestellt. Der Autor behauptet, 3 von 100 Beanstandungen sind nur wirklich wichtig. Also alles, was wir so in unserem Alltag bemängeln, kritisieren, ja, uns irgendwie merken, das ist nicht richtig und das sollte man nicht machen, das geht auch gar nicht. 3 von 100 Beanstandungen, behauptet er, sind nur wirklich wichtig. 3%, mehr nicht, sagt er. Und der Rest, die 97%, sagt er, sind nebensächlich. Und wisst ihr was? Ich glaube, er hat recht. Denn wenn uns Sachen nicht passen, das fühlt sich immer ganz groß an. Das kommt mit einer gefühlsmäßigen Intensität rein, die wird riesig. Das ist wie wenn ein Kind einen Kindergeburtstag erlebt hat und eine Sache lief blöd am Ende, dann war der ganze Kindergeburtstag blöd. Und die Eltern haben sich Mühe gemacht und die Kinder hatten Spaß und so vieles hat geklappt. Wird alles nicht mehr gesehen? Nein, diese eine Sache wird plötzlich dominant. Und ich glaube, so ist es auch in unserem Alltag mit den Dingen, die uns zu schaffen machen. Das, was uns nicht passt, das wird riesig groß in unseren Gefühlen, in unserem Denken. Aber wenn man es nüchtern und objektiv betrachten würde, ist es nur eigentlich fast eine verschwindend kleine Zahl, die es ausmacht. Wenn man genauer hinguckt, dann stellt man fest, dass vieles, woran wir Anstoß nehmen, mit persönlichen Vorlieben zu tun hat. Ja, Musikgeschmack, ja, der eine mag Schlagzeug, der andere lieber die Orgel, der eine mag moderne Lieder, der andere eher die älteren Lieder. Oh, die Frage, wie jetzt die Stühle stehen und im Gottesdienst oder wo der Abendmahlstisch steht beim Abendmahl, ob er dann da unten steht oder hier oben. Das sind alles letztlich Fragen, die nicht wirklich von Bedeutung sind. Und da sollten wir uns als Nachfolger von Jesus wirklich zusammenreißen um des Reiches Gottes willen. Bei diesen 97% nicht auf die Pauke hauen und alles ganz, ganz schlimm, sondern sollten wirklich Selbstbeherrschung üben und ist ja immerhin auch eine Frucht des Heiligen Geistes, Selbstbeherrschung. Die unterschiedliche Beurteilung von Sachverhalten hat auch viel mit unserer Persönlichkeit zu tun. Und da ist eben wichtig zu sehen, jeder ist einzigartig, jeder ist einmalig. Jeden gibt es nur einmal. Und weil sie nur einmal gibt, ist er natürlich anders als die anderen. Es ist eigentlich logisch. Und deswegen ist jeder auf seine individuelle Art seltsam. Jeder ist auf seine persönliche Art eigenartig, von ganz eigener Art. Gott wollte das so, es ist gut so, da ist überhaupt kein Problem dabei. Und es gibt auch kulturelle Unterschiede. Das merken wir ja auch durch die Menschen, die Gott aus anderen Ländern zu uns führt. Wer das möchte, der kann ja mal freitagsabends mit dazukommen, mal miterleben, wie die Gottesdienst feiern, wie sie Gott anbeten. Und solche Erfahrungen, die können ungemein horizonterweiternd sein, weil man so aus dem schmalen Korridor seiner eigenen kulturellen Prägung plötzlich rausgeführt wird in die Weite des Reiches Gottes in dieser Welt und erkennt, dass vieles, was man vielleicht selber für außerordentlich geistlich wichtig hält, manchmal nur ein bisschen oberflächliche Anhäufung ist von Dingen, wo man meint, das muss man machen und das darf man nicht. Und dann kann man in eine richtig schöne Weite von Gott geführt werden. Also merkt euch das 97:3, ja? Und versucht, euch auf die 3 zu konzentrieren. In den Versen 4-7, da sagt Paulus, die Liebe ist langmütig. Ich habe extra nochmal nachgeguckt im Duden, was das heißt, weil ich dieses Wort nicht mehr in meinem Sprachgebrauch habe. Eine kurze Fassung ist, große Geduld haben. Also nicht nur geduldig sein, sondern große Geduld haben. Hatten wir ja gerade dieses sich zusammenreißen, nicht die 97% immer sofort ansprechen, wo man meint, das muss jetzt sein, das Aushalten lernen, langmütig sein. Eine Hilfe ist auch, gütig zu werden, sich danach auszustrecken. Ich will gütig werden, ich will großzügig werden, ich will freundlich sein, wohlwollend über den anderen denken, mit dem ich es zu tun habe, an dem mich gerade was ärgert. Dann kommt nochmal das auch mit dem Ertragen rein. Sie erträgt alles, das ist schon unglaublich, was da Paulus sagt, ja. Wirklich alles zu ertragen, es einfach auszuhalten, den Glauben nicht aufzugeben, dass Gott auch diesen Menschen liebt und auch mit ihm es schaffen wird. Hoffen, dass, wenn man diesen Glauben nicht mehr hat, dann zumindest hoffen, dass dann noch irgendwie Gott doch wieder einen Weg hat und dass die Liebe allem standhält, sich durch nichts irgendwie erschüttern lässt. Das ist eine ganz, 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 ganz hohe Messlatte. Deswegen war mir die Bemerkung zwischendurch so wichtig, dass wir nicht versuchen müssen, das aus eigener Kraft zu schaffen. Wir werden scheitern an diesen Maßstäben. Aber durch Jesus werden wir in die Lage versetzt, dass das tatsächlich immer mehr in unserem Leben so werden kann. Und dass das passiert, dafür ist Beten eine wunderbare Möglichkeit. Im Gebet zu Jesus gehen und ihn zu bitten, hilf mir zu sehen. 100%, was sind die 3%, was sind die 97%, wo bewege ich mich gerade? Wenn ich mich in den 97% bewege, dann mit Jesus zusammen es aushalten lernen. Geduld, Toleranz, Güte, Großzügigkeit, alles das. Einfach die 97% mit Jesus hier, was in den Versen 4-7 steht, versuchen, immer mehr da reinzukommen. Und Beten ist auch deswegen eine super Möglichkeit für Gott, weil im Gebet geben wir ihm auch Raum, dass er an den 3% schon mal arbeiten kann, dass da die Weichen gut gestellt werden, bis die Zeit reif ist, dass ich vielleicht derjenige bin, der den anderen ansprechen soll. Und wenn wir beide vom Geist Gottes vorbereitet sind, dann wird das Ganze auch eine gute Sache werden, für mich und für denjenigen. Ich fand es gut, dass in dem Buch Veränderung auch drei hilfreiche Fragen standen, die einem helfen können zu sehen, was könnten denn diese 3% Wichtiges sein? Was könnte daran dazugehören? Erstens hat er benannt die Frage, sich zu überlegen, passiert etwas Gefährliches? Also wenn man dann nichts dann unternimmt, dass das wirklich ernsthafte Folgen haben wird. Das wäre zum Beispiel bei gravierenden Irrlehren oder wenn man beobachtet, dass jemand in der Ehe untreu ist, wenn Straftaten begangen werden, wenn Missbrauch geschieht, da ist es wichtig, aufstehen, sich einmischen, was unternehmen, den Mund aufmachen, dass man da rangeht. Denn die Liebe hat kein Gefallen an dem, was nicht richtig ist, was Unrecht ist, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Und deswegen überlässt die Liebe keinen sich selber, wo er sich oder anderen schadet. Zweite Frage, die man sich stellen kann, um rauszukriegen, bin ich im 3%-Bereich mit meiner Wahrnehmung, dass ich da was ansprechen sollte, wenn ein chronisches Problem vorliegt. Also wenn ein bestimmtes Muster sich immer wiederholt, immer wieder das Gleiche ist, jemand verspricht etwas, aber hält es nicht. Und es ist ein Dauerthema in seinem Leben. Da können dann sogar kleine Dinge wichtig werden. Und da ist manchmal über die kleinen Dinge sogar der beste Ansatzpunkt ranzugehen. Man könnte dann zum Beispiel fragen, wenn jemand immer klatscht und tratscht und sagt, er möchte das nicht, aber er macht es immer weiter, dass man ihn dann mal direkt anspricht und vorsichtig fragt, könnte es sein, dass du vielleicht ein Problem hast und dass du gerne klatschst und tratscht? Ein drittes Kriterium, wo man schauen kann nach den 3%, ist, ob man persönlich nah dran ist. Wie ist meine Verbindung zu demjenigen oder zu der Situation, um die es geht? Wenn ich Probleme bei meiner Partnerin sehe oder bei meinen Kindern, ist das natürlich was ganz anderes, als wenn ich es bei Nachbarn sehe oder im Freundeskreis, bei Kollegen oder wo auch immer. Durch die Nähe, die wir zu Menschen haben, kommt uns auch Verantwortung zu. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ein Bekannter irgendwie, der gibt viel zu viel Geld aus, macht eine Anschaffung, die einfach nicht klug ist, ich weiß auch, der hat nicht so viel Geld und so, da stellt sich dann die Frage, kann er sich das überhaupt leisten? Und dann ist schon wichtig, sich die Frage zu stellen, geht es mich überhaupt was an? Wie ist tatsächlich unser Verhältnis zueinander? Bei einem nahen Verhältnis ist die Basis da, dass man eben auch Verantwortung übernehmen kann. Bei dem anderen ist es vielleicht sehr schwierig, der wird sich wundern, wenn ich auf ihn zugehe und ihn deswegen anspreche. Und dann kann es sein, dass die Türen bei ihm auch zu sind für künftige Gespräche. Wenn ich jetzt zu der Erkenntnis komme, okay, ich habe was wahrgenommen, bin in dem 3%-Bereich, es ist wichtig, ich sollte es ansprechen, heißt es dann, ich muss auf denjenigen zugehen, das Gespräch suchen und ihn konfrontieren damit. Und da finde ich schön, dass da einige Aspekte in unserem Text sind, die da auch eine Hilfe sein können. Das eine ist, sich nicht ungehörig verhalten. Also liebevoll, freundlich mit demjenigen reden. Jetzt nicht sagen, du und ja, mich quasi über denjenigen stellen. Dann steckt hier in unserem Bibeltext das Wort oder die Aussage, die Liebe sucht nicht das ihre. Also selbstlos sein, wenn wir Kritik üben. Und das Spannende an dem Punkt, finde ich, ist, wenn ich jemand etwas sagen muss, was er nicht hören will, dann ist das unangenehm. Für ihn vermutlich, aber für mich mindestens im gleichen Maß. Also wenn ich nicht ihm jetzt was reinwürgen will oder mich dabei toll fühlen möchte oder mich aufblähe, wer wunder weiß, was ich bin, sondern wenn ich wirklich liebevoll positiv, konstruktiv Kritik üben will, dann wird es auch für mich unangenehm sein, den anderen zu konfrontieren. Denn dann werde ich spüren, schon im Vorfeld vielleicht, das wird ihm nicht angenehm sein, was ich jetzt sage. Der wird sich vielleicht dagegen wehren, das zurückweisen, wird zum Gegenangriff übergehen. Und dann stehen wir in der Gefahr, es abzuschwächen, es zu verwässern, was wir demjenigen sagen sollten. Vielleicht nicht mit der ganzen Wahrheit rauszurücken, noch ein bisschen was zurückzuhalten, um ihm nicht zu sehr weh zu tun. Das ist allerdings nicht Liebe. Und die wahre Liebe, die macht so, die stellt das Bedürfnis nach Zuneigung und Annahme, also dass der andere mir zugeneigt ist und mich mag und mich liebt und ich positive Resonanz von ihm kriege. Die wahre Liebe stellt dieses Bedürfnis nach hinten und sagt, nein, ich bin jetzt bereit, mich der Konfrontation zu stellen, auch wenn es schwer ist, auch wenn dem anderen das nicht gefällt, auch wenn er mich dafür nicht mehr mag, wenn ich vielleicht dafür abgestraft werde. Ich werde es trotzdem sagen, was Jesus mir wichtig gemacht hat, weil es in diesem 3%-Bereich ist, wo es wirklich wichtig ist. Da hilft es natürlich dann auch wirklich innerlich vorbereitet reinzugehen in so ein Gespräch, weil man ja damit rechnen kann, dem anderen wird es nicht gefallen, dass man wirklich ohne Illusionen reingeht. Der andere wird einem vermutlich nicht um den Hals fallen und sagen, danke, dass du mir das jetzt gesagt hast, sondern er wird es womöglich nicht zu schätzen wissen und ärgerlich reagieren. Dann taucht hier noch im Vers 5 auf, lässt sich nicht erbittern. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Im Griechischen kann man es auch übersetzen, vom Griechischen her mit reizen. Was wird passieren, wenn man jemanden mit der Kritik konfrontiert? Ich habe es ja schon gesagt, es kann tatsächlich passieren, dass er wirklich sagt, was glaubst denn du, wer du bist? Was meinst denn du, dass du mir das jetzt sagst? Hältst du dich für was Besseres? Kehr doch mal vor deiner eigenen Tür. Kümmere dich um dein eigenes Leben. Hast genügend Baustellen. Wenn das passiert und wenn man drauf einsteigt, ist die Chance vermutlich vorbei, dass derjenige tatsächlich was begreifen kann. Deswegen ist dann so wichtig, wenn das passiert, nicht darauf einzugehen, sondern innerlich zu Gott zu beten, vielleicht auch zu schreien, weil man fühlt sich ja dann auch nicht gut in dem Moment, wo das gesagt wird, und zu sagen, Gott, hier ist mein Herz. Bitte achte du auf mein Herz, dass ich mich jetzt nicht provozieren lasse, dass ich jetzt nicht wütend werde oder verletzend werde, nur weil der andere selber wütend ist und mich gerade verletzt. Und ein viertes steht im Vers 5, die Liebe rechnet Böses nicht zu, also sie trägt es nicht nach. Und das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt. Bevor man jemanden konfrontiert, davor sich zu überlegen, der Fehler, den der gemacht hat, wo hat er mich betroffen? Wo hat er mir Nöte gemacht? Wo hat er mir Probleme bereitet? Denn wenn das so der Fall ist, dass der Fehler des anderen mir Nöte und Probleme gemacht hat, dann bin ich vermutlich noch verletzt, bin ich noch gekränkt. Und wenn ich dann den anderen konfrontiere, und das ist noch so in mir, dann wird der andere diese Verletztheit von mir spüren. Das kommuniziert sich. Da können wir uns bemühen, wie wir wollen. Er wird es als Anklage und Vorwurf hören, was wir ihm als Kritik rüberreichen. Und dann ist natürlich die Gefahr ganz groß, wenn er sich angeklagt oder mit Vorwürfen konfrontiert fühlt, dass er sich dann eben meint, verteidigen zu müssen oder zum Gegenangriff übergeht oder einfach ja, den Rollladen runterlässt und man ihn einfach nicht mehr erreicht. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns, bevor wir jemanden konfrontieren, aber am besten nicht nur dann, mit unserer eigenen Verletztheit und unserer eigenen Gekränktheit auseinandersetzen. Wo hat mir jemand was angetan? Und wenn ich das mache, bevor ich zum anderen gehe, dann mache ich damit deutlich, es ist mir wirklich wichtig, dass er meine kritische Rückmeldung auch gut annehmen kann. Dann mache ich das, weil der andere mir wichtiger ist als jetzt meine Verletzung. Aber ich weiß, solange meine Verletzung noch da ist, wird sie dem Ganzen im Weg stehen. Also arbeite ich mit Gott an meiner Verletzung, an meiner Kränkung, bis ich es unter den Füßen habe, bis ich den Frieden Gottes über dieser Sache in meinem Herzen habe. Und dann kann ich auf den anderen zugehen, kann ihm sagen, was bei ihm nicht gut lief, und dann wird er das viel besser annehmen können, in Klammern hoffentlich annehmen können. Wie kann man mit Verletzungen, Kränkungen umgehen? Man kann das direkte Gebet, das Gespräch mit Jesus darüber suchen. Man kann aber auch Hilfe noch in Anspruch nehmen, wenn man merkt, im eigenen Gebet passiert nicht so viel, dass man mit einem guten Freund spricht oder ein seelsorgerliches Gespräch sucht, damit da in diese Verletzung Frieden reinkommen kann. So, und jetzt zum Abschluss der Predigt noch ein Beispiel, was in diesem Buch steht, Buchveränderung. Und ich fand es so hammergenial, deswegen möchte ich das jetzt zum Abschluss der Predigt noch mit euch teilen. Ein Beispiel für die hohe Schule der göttlichen Liebe. Es gab mal einen amerikanischen Präsidenten, der war anders als der jetzige. Der hatte zwar auch schon früh politische Gegner, Abraham Lincoln, das ist schon eine ganze Weile her. Da war er noch gar kein Präsident, der Abraham. Und da gab es einen Mann, der hat ihn heftigst attackiert. Der war kritisch, der war verletzend, der hat ihn sogar in der Öffentlichkeit verleumdet. Zum Beispiel mit Reden wie, dass der gesagt hat, dieser Abraham Lincoln, das ist ein billiger, gerissener Clown. Oder sarkastisch so gesagt, wenn jemand einen Gorilla sehen will, dann muss er nach Illinois gehen. In Klammern, da wo der Abraham Lincoln ist. Was macht Abraham Lincoln? Wenn ihr jetzt an das denkt, was ich vorher gesagt habe, was macht er? Nix, er macht nichts, ganz genau, er schweigt. Er hält das aus. Er rechtfertigt sich nicht, er übt keine Rache oder macht halt so, streut so Gegenkritik gegen diesen Mann. Er reagiert einfach nicht, er hält es aus. Dann wurde er zum Präsidenten gewählt. Und dann musste er gucken, wie besetzt er seine Ministerposten. Und da gab es eben den Posten für einen, damals nannte man das Kriegsminister. Und jetzt ratet, wen der Abraham Lincoln zu seinem Kriegsminister macht. Ihr lacht, ihr habt schon verstanden. Den, der ihn einen billigen, gerissenen Clown gelandet hat in der Öffentlichkeit, der ihn als Gorilla bezeichnet hat, den macht er zu seinem Kriegsminister. Und die Begründung von Abraham Lincoln, weil sein Freundeskreis konnte das nicht verstehen, wie er jetzt auf diese verrückte Idee kommt, er hat gesagt, es gibt keinen besseren dafür. Das ist der beste Mann für dieses Ministerium. So ist es gekommen, der wurde Kriegsminister und dann Jahre später wurde Abraham Lincoln ermordet. Und am Grab, am Sarg vom Abraham Lincoln, sagt dann sein früherer Gegner unter Tränen über Abraham Lincoln: Dort liegt der größte Herrscher der Menschen, den die Welt je gesehen hat. Das ist eine irdische Betrachtungsweise. Wir wissen, kein Mensch kann so ein Herrscher sein. Aber dass ein ehemaliger Gegner, quasi Todfeind, dann plötzlich etwas über denjenigen sagen kann, das ist für mich ein Wunder dieser Liebe, wie sie da beschrieben ist in 1. Korinther 13. Da ist diese frühere Feindseligkeit komplett verschwunden. Die haben richtig gut zusammenarbeiten können, weil der eine es geschafft hat, wirklich von sich selber wegzugucken, an der Sache orientiert zu sein, um die es ging, alles auszuhalten und dann das Richtige zu tun. Ich finde dieses Beispiel so wichtig für diese Predigt, weil man da sehen kann, wie viel Raum der Geist Gottes bekommen kann, wenn wir eine liebevolle Haltung leben oder gewinnen. Und deswegen möchte ich jetzt zum Abschluss dieser Predigt dir die Frage stellen, Wer ist so dein Gegner? Über wen ärgerst du dich? Wer macht in deinen Augen alles falsch? Und du merkst immer wieder, dass da so in dir das abläuft. Wenn du jetzt diese Person oder diese Personen oder Personenkreise oder Kulturen oder wie auch immer, was auch immer dir da vor Augen steht, ich will dir jetzt die Frage stellen, willst du von Gott lieben lernen? So wie es Paulus im 1. Korinther 13 uns vor Augen stellt. Du kannst dich dafür entscheiden, das durch Gott lieben zu wollen, lieben zu lernen, das durch Gott zu lernen, lieben zu lernen. Und Gott, er selbst wird dich gerne dabei unterstützen. Ich würde sagen, es lohnt sich, diese Entscheidung positiv zu treffen. Und das ist jetzt der Abschluss in Vers 8a, die wahre Liebe vergeht nicht. Alles andere wird verschwinden. Es wird nichts Bestand haben, außer das, was von Gott und von seiner Liebe durchdrungen ist und was von Gott und seiner Liebe bestimmt wird. Das allein wird Bestand haben in dieser Welt und in der Ewigkeit. Amen.